Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Fast and Curious. Im Catch-up sprechen wir heute über Filme und Serien. Im Deep Dive lernen wir von Kommunikationsexpertin Antonia Munthe, wie strategische Kommunikation geht und wie man seine Themen setzt. Bei Meine Gründerfrage beantworten wir heute eure Frage, was die ersten Schritte sind, wenn man als Angestellte Gründungsideen hat und nicht weiß, wo man anfangen soll. Und das letzte Wort hat heute Lea.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR Reviews Category Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank Instafo besetzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige Tech- und Sales-Stellen in unter 25 Tagen. Und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen.
Und der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch. Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in 5 Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aerocom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instafo.com/fnc. Instafo, instafo.com/fnc und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 € auf die erste Besetzung. Also auf geht's, den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende.
Catch-up. Ja, ich habe heute so einen wilden Privat-Business-Mix-Update. Also,
mitgebracht,
ich habe mitgebracht für dich. Zum einen wollte ich mit dir diskutieren, ob du schon im Westen nichts Neues geguckt hast.
Nein, ich habe natürlich schon viel gehört und
klar,
gratuliert
ja
zu den Oscars, aber
total.
Nein.
Ist ja hoch und runter in den Medien. 4 Oscars hat der Film bekommen von Edward Berger mit Felix Kammerer und Daniel Brühl in den Schauspielrollen. Und ich habe ihn jetzt auf jeden Fall angeguckt und ehrlicherweise wollte ich ihn nicht gucken. Weil ich schon gehört hatte, dass der so intensiv ist. Und es war genau so. Also du bist quasi schonungslos vorne an der Kriegsfront dabei und bekommst es quasi, also weil die Kameraführung so gut ist, bist du dabei, wie abertausende junge Männer sinnlos im Ersten Weltkrieg ihr Leben verlieren. Und das halt wirklich an der Front für so ein paar Meter Land gewinnen. Und dann ist das Thema ja so aktuell, dass man es ja eh die ganze Zeit schaffen muss, irgendwie sein Leben gut zu leben, obwohl wir Krieg in Europa haben. Und ich musste richtig durchhalten. Ich habe mehrfach während des Films auf Pause gedrückt, um zu gucken, wie lange noch, weil ich so dachte, wie lange muss ich das jetzt noch schaffen? Und gleichzeitig gibt es ja Menschen, die in so einem Setting, genau in diesem Setting gerade leben. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie schlimm ist, was ich da aushalten musste. Gar nicht, sondern dass der Film einfach so gut ist und so intensiv und dich so mit reinnimmt. Also ich musste das erstmal danach wieder bewältigen und kann es aber komplett empfehlen. Und dann wollte ich mir jetzt mal den Gegenentwurf angucken, dieses Everything Everywhere All at Once. Der hat ja 7 Oscars bekommen als Science-Fiction-Komödie, was so eigentlich, also Komödien finde ich
ist
super,
gar nicht
aber Science-Fiction ist gar nicht,
ist gar nicht mein Ding.
Nee. Und ich habe auch den Trailer gesehen, da lebt sie in verschiedenen Welten und verschiedene Charaktere und es ist total, ich habe es überhaupt
total
nicht verstanden. Ja, total anstrengend. Und trotzdem habe ich gedacht, ich meine, muss man sich ja eigentlich angucken. Also 7
ja,
Oscars
kannst
ist,
du ja für mich
wert,
machen.
Sich anzugucken.
Kannst du ja für mich machen.
Ich berichte dir dann. Ja, sehr gut. Naja, das war sozusagen privates Update. Und genau vorm Film gucken habe ich jetzt angefangen, ganz, ganz gesund zu kochen. Ich habe also jetzt Pamela Reif, Deliciously Ella, Kathi Hummels, Zuckerfrei für Kinder, was echt ein super Kochbuch ist, muss man sagen, habe ich jetzt angefangen, alle durchzukochen. Also ich lade dich Ende des Jahres bei mir zum Dinner ein.
Wie Ende des Jahres? Warum denn
Ende des Jahres? Ich brauche noch ein bisschen Übung. Ich habe erst angefangen, Verena.
Super, ich koche jetzt total gerne. Du bist ganz oben auf meiner Liste. Ich lade dich Ende des Jahres gerne mal ein.
Ja, ich brauche noch ein Dreivierteljahr, bis ich das so machen kann, dass ich nebenher auch noch dann dir so ein Champagner oder ein Cremant serviere und dann so mit dir so locker reden kann und alle entertainen kann.
Ja,
und dann
mache
ich dann hier meinen Gemüsemix und Aubergine mit Quinoa und sowas.
Toll. Ich halte es mir schon mal frei. Ist ja bald.
Ja, und dann habe ich natürlich trotzdem auch gearbeitet, ein Glück, weil wäre ja irgendwie komisch, wenn nicht. Unter anderem war ich wieder mal in Kreuzlingen bei IFOLA bei der Verwaltungsratssitzung und wurde dafür ein weiteres Jahr gewählt. Und ich habe das erste Mal...
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Ich habe wirklich das erste Mal da gesessen. Bisher war das immer eine Formalie. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich ist es auch nicht selbstverständlich, weil du kannst ja auch abgewählt werden. Also du kannst ja auch nicht gewählt werden. Und es passiert auch. Und deswegen habe ich diesmal gedacht, nee, jetzt bist du da mal stolz drauf und denkst dir, ach, wie schön, das ist doch toll, dass meine Themen Digitalisierung, Marketing, Strategie, die ich da so mache, durchkommen und ankommen und dass ich damit irgendwie Anklang finde. Also habe ich versucht, da ein bisschen anders mit umzugehen, wenn gute Sachen passieren.
Ja, und vor allen Dingen auch, weil ja das ewige Argument gegen die Frauenquote ist ja dieses, die ganzen inkompetenten Frauen, die alle jetzt in irgendwelchen Beiräten rumsitzen.
Ganz schlimm, ja,
und,
ja.
Ganz schlimm. Und deswegen
ich auch
ist
schon
es doch
viel von
sehr
gehört.
Schön, dass es gar nicht so ist, sondern wenn Frauen da drin sitzen, werden sie gerne wiedergewählt. Ja. Nein, das freut mich sehr. Also ich fange dann auch mal mit Filmen und Serien an. Wie du ja weißt, schaue ich ja eigentlich kaum Serien. Und jetzt waren wir neulich bei einem Abendessen, Philipp und ich, und haben da mal wieder den Gastgeber irgendwie gelöchert und gesagt, jetzt sag uns eine Serie, die wir jetzt mal gucken können. Und apropos, im Westen nichts Neues, die darf halt auch nicht zu spannend sein. Ich kann sonst nicht schlafen, ja. Also wir haben dann mit Teheran angefangen, weil das uns auch so empfohlen wurde. Ja. Ey, danach habe ich irgendwie einen Herzschlag von 130. Ja. Das geht nicht, ja. Also so, also solche existenziellen
abends
Sachen kann ich abends
nicht
gucken. So, und jetzt haben die uns Borgen empfohlen, eine dänische Politik, so ein bisschen House of Cards, Madame Secretary in Europa, in Dänemark, wo eben über Nacht eine Frau dänische Premierministerin wird. Die führt eine Ehe, die erinnert mich total an Philipps und meine Ehe. Die haben Kinder, die gehen irgendwie alle so innig miteinander um. Und es ist total heile Welt am Anfang. Und dann wird sie Premierministerin und von Folge zu Folge bröckelt diese Ehe und das Familienleben. Und der Achtjährige macht sich plötzlich wieder in die Hose und so. Und jedes Mal, wenn eine Folge fertig ist, dann sitzen Philipp und ich so richtig da ratlos, weil wir so denken... Oh Gott, so
kann man also
denn
doch
nicht
in die Politik gehen?
Kann man doch nicht in die Politik gehen? Kann man nicht, weiß ich nicht, sich öffentlich exponieren für Themen, ohne dass dann gleich innen alles zusammenbricht? Und das übertreibe ich natürlich jetzt ein bisschen, dass wir da jetzt nicht vom Donner kuriert sitzen, aber es macht was mit dir, zu überlegen, wie, und das gilt ja für die Wirtschaft genauso, ja, wenn man große Corporate Jobs annimmt, die sehr fremdbestimmt sind, fragt man sich ja auch immer, kann ich dann eigentlich mein Leben noch weiterleben oder ist das dann vorbei? So, also deswegen ist die Serie, die ist ja schon ein paar Jahre alt, aber die also fasziniert uns und gleichzeitig macht sie Angst.
Wo guckt man die denn, wenn man die gucken will?
Bei Netflix.
Ach so.
Und die ist wirklich, also grandios. Und so, und trotzdem hält es mich natürlich nicht ab, mich weiter politisch einzumischen, aber es schreckt schon ab. Ja, aber du suchst dann schon
plötzlich richtig die Luft angehalten eben.
Ja, ja, aber du suchst schon dann so nach Role Models in der Politik, wo du so denkst, wo leben die mir denn so eine auf Augenhöhe glückliche Beziehung vor, die ich auch wirklich glauben kann und so. Also ist nicht ganz ohne, aber genau, ich mische mich weiter ein und jetzt habe ich mich gestern wirklich... Ich gefühlt den ganzen Tag, aber so lang war es vielleicht nicht, eingeschlossen, meine Mails pausiert, mein WhatsApp leise gemacht und einen Bildungsartikel geschrieben, der sich gesalzen hat, hätte ich fast gesagt, über die Bildungsrepublik Deutschland und der, den, den, den lanciere ich morgen, ja, und dann verlinke ich den hier auch den Shownotes, weil ich da einfach merke, wir haben da gerade ein Momentum, deswegen rede ich da auch gerade so viel drüber, da geht jetzt was und jetzt müssen wir das nutzen, ja.
Dann muss man auch also, in dem Moment da sein.
Genau, da reden wir nachher mit Antonia Munthe drüber, wie geht strategische Kommunikation und wann sind so Sollbruchstellen im System, wo du merkst, jetzt hören dir die Leute zu.
Aber ist ja schön, wenn man uns am Anfang des Jahres zugehört hat, hast du ja gesagt, dass du es schaffen willst, mehr so richtige Fokuszeiten zu haben und Platz für sozusagen dieses Denken und Synthese bilden und was Neues aufbauen. Und anscheinend funktioniert das ja, deine Strategie,
das funktioniert. Ja, es funktioniert total, weil ich wirklich merke, da bin ich so voll da, wenn ich dann solche Tage habe. Und dann mache ich natürlich auch wieder mal andere Tage, wo viel rechts und links ist. Aber ich habe genug Tage, wo ich auch nachdenken kann. Das ist gut. Und das ist auch das letzte Highlight heute. Ich denke auch diese Woche nochmal einen halben Tag nach und bin bei meinem Mann dabei im Büro, fahre also Freitagmorgen mit ihm ins Büro und arbeite bei ihm. Und da kann ich mich jetzt schon
bring
wie so ein
your
kleines
wife to work
drauf.
Day.
Absolut, absolut. Und eigentlich könntest du ja sagen, könnte ich das ja theoretisch jeden Tag machen, ja, wenn er mich da ertragen würde.
Klar.
Aber man macht's ja dann doch nicht, weil dann doch immer so viel ist und so. Und dann denke ich immer so, ist eigentlich blöd. Wir sind doch Unternehmer und Unternehmerinnen hier geworden, damit wir irgendwie auch selbstbestimmt sagen können, wo klappe ich denn heute mal meinen Laptop auf. Aber trotzdem fühlen wir uns jedes Mal wie so kleine Kinder, die ausgebüxt sind, wenn man dann irgendwie nebeneinander in seinem Büro sitzen oder irgendwo beim Frühstück und denken, haha, hat keiner mitgekriegt.
Ist echt so. Darf ich das?
Darf ich das?
Ich mach's trotzdem.
Nein, also das wird
besonders
schön.
Ich freue mich auf das Selfie von euch beiden im Büro.
Unbedingt. So wird es auf jeden Fall geben. Wird es
auf
jeden Fall geben. Deep Dive. Ja, heute sprechen wir über das Thema strategische Kommunikation, wie man seine Themen setzt, wie man sie durchhält. Und dazu wie immer ein paar Fakten am Anfang. Und zwar gibt es eine Online-Umfrage von Faktenkontor unter 255 Kommunikationsprofis aus Deutschland und der Schweiz. Und da kommt raus, dass nur die Hälfte der befragten Unternehmen eine feste und übergeordnete Strategie für ihre Kommunikationsarbeit verankert haben. Und etwa genauso viele, also 45% PR-Profis, geben an, dass sie gar keine übergeordnete Strategie haben. Das heißt, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und wenn die Strategie fehlt, dann kommunizierst du halt auch nicht so effektiv. Und das besagt eine zweite Studie, die nämlich sagt, je bildlicher und erfahrungsbasierter und je mehr Geschichten in der Kommunikation genutzt werden, desto besser. Und die Zahl ist krass. Der Mensch ist visuell geprägt, so werden über 80% aller Informationen über den Sehsinn aufgenommen. 60% der Gehirntätigkeit ist dem Wahrnehmen, Verarbeiten und Speichern von Bildern gewidmet. So, also auch Geschichten entfalten eine starke visuelle Wirkung, selbst wenn sie als Text verfasst sind. Also das heißt, einfach so ein Plädoyer für mehr Storytelling, damit Bilder in deinem Kopf entstehen.
Ja, und dazu gibt es eine weitere Studie von Christian Schleier unter dem Titel Neuromarketing über den Mehrwert der Hirnforschung für das Marketing. Und die sagt, dass unser Gehirn 95% der einströmenden Informationen unbewusst und nur 5% bewusst verarbeitet. Das heißt, die unbewussten Informationen gehen viel schneller und weitgehend ohne Energieverlust rein und werden aufgegriffen und gehen darauf quasi auf so bekannte Muster und Erfahrungen zurück. Das heißt, je erfahrener ein Mensch, desto weniger Zeit braucht er, um Informationen zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen. Und bei Geschichten und Storytelling funktioniert es genauso. Das geht auch auf bereits Gelerntes, auf Muster, auf Handlungen, auf Rollen zurück, auf Schlüsselinformationen. Und deswegen können die sozusagen schneller aufgenommen werden. Und dann gibt es noch eine weitere Studie, die völlig, also die macht einem fast Angst oder ich finde sie ziemlich besorgniserregend. Und zwar hat eine Untersuchung bei IBM ergeben, dass Leistung und Fachwissen allein absolut keine Garantie für den beruflichen Erfolg sind. Denn Image und Bekanntheitsgrad eines Mitarbeiters sind anscheinend wesentlich wichtiger. Insgesamt beruhen die Fortschritte in Job und Karriere, und das sagt diese Studie, zu 90% auf der Fähigkeit, dies auch darzustellen. Also seine Fertigkeiten und Fähigkeiten auch darzustellen nach außen.
Also sich selbst
darzustellen.
Also quasi
Selbstmarketing im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens.
Gott, das ist ja furchtbar.
Und das ist ja Wahnsinn. Zu 90%. Also kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es so extrem ist.
Ja, aber wahrscheinlich viele, die hier zuhören, sagen jetzt, ja, also bei mir im Unternehmen sind alle zu 90% damit beschäftigt, dass es nach außen gut aussieht, was sie da machen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass du mehr damit beschäftigt bist, dass es von den anderen wahrgenommen wird, als dass es wirklich was verändert. Und ob das stimmt oder ob das eine Wahrnehmung ist, das alles können wir heute mit Antonia Munthe besprechen. Sie ist Expertin für strategische Kommunikation und berät Menschen, die Verantwortung tragen in Veränderungsprozessen. Antonia weiß, dass erfolgreiche Kommunikation die Eintrittskarte ist, um seine Ziele zu erreichen, denn sie hat über 10 Jahre für eine führende strategische Kommunikationsberatung, KEXCNC, gearbeitet und Unternehmen und Organisationen wie Douglas, die Metro Group oder die Deutsche Bischofskonferenz beraten. Vor knapp einem Jahr hat Antonia sich selbstständig gemacht und begleitet heute namhafte Gründerinnen, Unternehmer dabei, für sich und ihre Unternehmen nahbar, klar und zielorientiert zu kommunizieren. Liebe Antonia, wie schön, dich heute als Gast bei Fast and Curious zu haben. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank euch beiden, dass ich da sein darf.
Sehr schön, Antonia. Und ich freue mich so, dich hier zu sehen. Wir haben ja schon wirklich viel miteinander gearbeitet.
Ja, auch.
Und deswegen, ja, ein Glück, es ist eine Freude. Und deswegen aber mal sozusagen mit dem Kern vom Kern angefangen. Was zeichnet denn für dich wirklich gute Kommunikation aus?
Also, das ist gar nicht so einfach, Kommunikation so zu fassen. Deswegen glaube ich, man muss da mit einem Dreiklang draufgehen. Damit Kommunikation gut und gelingend ist, hat sie aus meiner Sicht 3 essentielle Facetten. Das eine ist eine gute Story. Das muss die Grundlage sein. Und dieser Begriff Storytelling, der uns überall begegnet, ist eigentlich nur ein neues Framing für ein ganz altes Phänomen, nämlich dass Menschen in Geschichten denken und sich Geschichten suchen.
Und sich Geschichten merken, ne?
Und von Geschichten lernen.
Ja. Und es ist total kulturprägend. Also es ist hat einen großen identitätsstiftenden Faktor. Yuval Harari, der Autor, den Verena hier so oft empfiehlt, hat einen tollen TED-Talk gegeben, in dem er beschreibt, dass Geschichten tatsächlich sogar der Klebstoff sind, der Menschen dazu bringen, sich hinter einem Ziel zu vereinen. Mhm. Und dieses Verständnis muss man haben, um zu sehen, was das für ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Kommunikation ist. Ein zweiter Punkt für mich ist gutes Handwerk. Also das ist für mich essentiell und ich glaube, da liegen große Unterscheidungen drin. Ihr beide wisst, dass man in großen Kommunikationsanlässen wirklich sehr technisch darauf schaut, wann kommunizieren wir was zu wem, über welchen Kanal und ist es echt die Pressemitteilung oder ist es wichtiger, dass wir ein Video an die Mitarbeiter schicken und was ist die Uhrzeit, wo die Leute wirklich da sitzen, die wir erreichen wollen, also Handwerk. Und drittens die zunehmende Bedeutung von guten Geschichtenerzählern, weil die Story kann noch so gut sein, wenn der sie erzählt, das lahm rüberbringt, dann bleibt nichts hängen. Ich finde, da gibt's eine ganz interessante Zahl, nämlich dass 81% der Kommunikation zwischen Menschen nonverbal stattfindet. Und deswegen ist mein Rat immer, investier in deinen Auftritt. Arbeite an Tonlage, Gestik und Mimik, damit du wirklich die Geschichte unterstreichst und deine Botschaften platzierst.
Und damit ist ja dann auch klar, dass die gute alte Pressemitteilung mal so langsam ausgedient hat. Die ist zwar nach wie vor gutes Handwerk und auch sicherlich nicht einfach, die gut zu schreiben, aber da schwingt eben wenig sonst mit. Deswegen spielt Social Media heutzutage auch so eine große Rolle, weil du da eben nicht nur Text hast, sondern Videos, Emotionen und so weiter. Aber vielleicht mal zur Pressemitteilung, weil die haben wahrscheinlich die meisten im Kopf, wenn sie über strategische Kommunikation nachdenken. Wie kommt man zu den Hauptmessages, gerade in einer Gesellschaft, wo du nur noch wenig Aufmerksamkeit auf jedem Thema hast, wo die Redaktionen jeden Tag vollgeschüttet werden mit wer wieder was über wen kommunizieren möchte? Also wie dringt man noch durch?
Absolut, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil wir als Gesellschaft total dazu tendieren, weg vom Punkt zu kommen, nicht wirklich zum Punkt zu kommunizieren. Ich glaube leider, dass wir da auch so ein bisschen von der politischen Kommunikation geprägt sind und so dem Ansatz, wenn ich einfach so lange rede, bis der andere nicht mehr kann, habe ich gewonnen. Ja, das kann es ja nicht sein.
Einfach auf Redezeit optimieren, anstatt auf Inhalt.
Genau. ein ganz wichtiger Faktor bei der Pressemitteilung. Also ich habe riesen Respekt vor gut geschriebenen Pressemitteilungen. Das ist ungefähr das Anstrengendste, was man sich vorstellen total kann, weil man
allein
da
der Abstimmungsprozess,
so,
ja,
exakt, und da so auf die Essenz gehen muss. Und für mich war immer ein interessanter Ansatz Nachrichtenagenturen wie die dpa oder Reuters, die schreiben ihre Tickermeldung so, dass sie von hinten weggekürzt werden kann, so dass derjenige, der mit ganz kurzer Zeit draufschaut, im ersten Absatz den Kern vom Kern, die Essenz, die drei wichtigsten Punkte hat. Und so sollte man auch selbst drüber nachdenken, wenn man Kommunikation, egal auf welchem Kanal, rausschickt. Und deswegen die Menschen, mit denen ich arbeite, denen stelle ich am Anfang immer die Übung, die Elevator-Pitch-Übung. Und die Frage, vollende mal den Satz, Verena Pauster ist und Lea Kramer ist. Und meine Erfahrung ist, dass 9 von 10 Leuten sich da wirklich massiv verzetteln. Egal, ob es um sie persönlich geht oder um ihr Unternehmen, das ihnen gehört oder für das sie arbeiten. Und es liegt daran, dass wir eben so schnell ins Operative reinspringen, dass wir uns so schnell auf Kanäle wie Marketing, Produktkommunikation und so konzentrieren und oft verpassen, dieses Why und den Purpose zu definieren, warum wir überhaupt antreten. Die Sache ist aber, je größer du wirst als Unternehmens- oder Personenmarke, desto komplexer wird die Kommunikation und desto hektischer werden die Anforderungen an dich. Und wenn du da nicht weißt, was der Kern vom Kern deiner Story ist, dann kostet es großen Aufwand, es im Nachhinein aufzustellen.
Bei uns hieß es immer Pyramidenprinzip der Kommunikation, dass du wirklich mit der Spitze anfängst und dann dir mehr Infos holen kannst. Und oftmals ist es ja genau andersrum. Du liest eine Mail und denkst so, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann suchst du weiter und weiter und eine These nach der nächsten. Und dann kommt ganz zum Schluss die Executive Summary und du denkst dir so, verdammt nochmal, bitte hättest du die an Anfang gepackt, dann hätte ich schon gewusst, dass ich es nicht lesen muss.
Ja.
Also es ist so ein bisschen, es ist gar nicht so leicht, sich so kurz zu fassen und so konkret zu werden. Und ich finde, das geht mir auch so bei den Hauptmessages. Wir haben witzigerweise ja in der letzten Folge noch drüber gesprochen, Verena, dass es mich so genervt hat, dass ich selber meine Hauptmessages nicht so drauf hatte, obwohl ich mich viel mit Kommunikation beschäftige, weil es so anstrengend ist. Das heißt, wie empfiehlst du denn, wie entwickelt man seine drei Messages?
Ja, also ich würde mir immer so rangehen und mir überlegen, was du brauchst für eine gute Kommunikation, ist ein inhaltliches Dach. Was ist das Fundament, das du legst? Was sind wirklich wie willst du rüberkommen in jeder Art von Kommunikation, egal ob sie auf Social Media ist oder im unternehmerischen Umfeld und so. Und wenn man es ganz konkret macht, also jeder kann Kommunikation und die Messages nur ableiten aus dem, was er ist. Aber du musst halt auf die Essenz erstmal kommen. Und wenn wir es jetzt mal konkret machen an eurem Beispiel.
Also deine
Beispiel,
Identität.
Genau, deine Identität. Mhm. Und das gilt genauso für ein Unternehmen, gell? Also das ist gar nicht mehr so weit auseinander. Aber wenn du rangehst an deine Identität und den Kern, den du transportieren möchtest, sobald du dieses Haus gebaut hast, kannst du darunter unendlich viele Aktivitäten subsumieren und die können sich auch ändern, weil das Dach steht. Ja? Wenn wir jetzt mal auf euch beide gucken, dann würde ich als Dach für Verena die Begriffe Expertin und Überzeugungstäterin geben, im besten Sinne des Wortes, also sehr stark Impact getrieben. Und für Lea die Begriffe Vorreiterin und Pionierin. Und wenn man sich mal anschaut, was ihr so macht, dann passen die da drunter. Und das finde ich auch, um wieder zurückzukommen, Lea, zu dem Punkt mit dem Vorstellen bei eurem Dinner letzte Woche. Wenn du aus dieser Haltung und aus diesem Narrativ heraus kommunizierst, dann brauchst du nicht den Einsatz. Dann brauchst du vielmehr das Verständnis dafür, welche Facette von meiner Story und von meinem Dach ist hier relevant. Und wie cool, wenn du Facetten spielen kannst.
Das stimmt. Und du gehst viel mehr auf das, wie gucke ich mir eigentlich Dinge an?
Genau.
Ja, in der Haltung der Pionierin, anstatt und wie und was genau tue ich dann eigentlich?
Ja, absolut. Und ich glaube, dass wenn man auf euch beide schaut, dann zeigen sich da auch ganz viele Facetten von Kommunikation, weil der erste Eindruck ist, ihr seid beide junge, eloquente, meinungsstarke Frauen, ihr seid zum Teil auf ähnlichen Themen unterwegs, Aber trotzdem habt ihr mit anderen Positionierungsansätzen und echt auch mit anderen Herausforderungen zu tun. Und bei Lea ist meine Beobachtung zum Beispiel, weil du so früh angstlos als junge Frau in so einem männerdominierten Umfeld dir deinen Ruf und deinen Erfolg erarbeitet hast, bist du eine Riesenprojektionsfläche. Das heißt, in deiner Kommunikation spielt immer eine Rolle, achtsam zu sein, dass du nicht bei Themen vor den Karren gespannt wirst, die darauf nicht einzahlen und die nicht in deinem Sinne sind. Ja? Mhm. So, das ist
eine
Facette.
Habe ich auch schon ein paar schmerzhafte Erfahrungen mitgemacht.
Nicht wahr? Und also diese Achtsamkeit ist total wichtig, was auch wieder zeigt, Kommunikation ist so facettenreich, dass es teilweise auch darum geht, was du bewusst nicht kommunizierst. Ja.
Und apropos, was man nicht kommuniziert, da sind, finde ich, manchmal unsere Politiker und Politikerinnen ja Weltmeisterin drin, dass sie einfach so technisch, technokratisch, rational kommunizieren und dieses ganze Storytelling, Geschichten, Emotionen-Element weglassen. Wahrscheinlich auch immer mehr aus Angst, dass sie wissen, was alles gegen sie verwendet werden kann und was Social Media damit macht. Also da habe ich eine hohe Empathie, dass wenn du weißt, du bist jedes Mal gleich wieder Trending Topic, dann kommunizierst du halt auch über die Zeit vorsichtiger.
Ja.
Und trotzdem fehlt mir dieser Ansatz von sich selbst, von seinem Kern herauskommt. Also zu sagen, ich habe gestern mit mir gerungen, ob es die richtige Entscheidung ist, das, statt wir sind übereingekommen. Ja, so. Also bei wir sind übereingekommen, bin ich schon raus und bei ich habe mit mir gerungen, höre ich zu.
Höre ich zu, ja.
So, und wie schmal ist der Grad, von sich selbst herauszukommen und aber nicht in irgendeinen Seelenstriptease zu verfallen, aus ich gebe hier mein innerstes Preis und darauf trampelt dann die ganze Welt rum.
Absolut. Also das finde ich, es ist so ein relevanter Punkt und da habe ich, glaube ich, zwei Gedanken oder Beispiele dazu. Einmal Politiker, können wir mal sprechen über Jacinda Ardern, die neuseeländische Premierministerin. Und die Art, wie sie ihren Rücktritt kommuniziert hat und hier auch immer wieder ganz essentiell, es geht gar nicht darum, dass wir den Schritt bewerten, ja, sondern wir schauen einfach darauf, wie sie es kommuniziert hat. Für mich leitet sich das ab aus einem neuen Führungsverständnis und es zeigt, dass Kommunikation ein ganz strategisches Asset ist, um das zu reflektieren. Also zu zeigen, Verletzlichkeit kann Vertrauen schaffen. Ich bin integer. Ich bin ein starkes Vorbild. Ich bin kein Besserwisser, der so tut, als könnte er wissen, was morgen ist, weil das ist aus der Zeit gefallen. Und so ist es auch die Kommunikation, die sich so darstellt. Und deswegen ist sie für mich ein wirklich ganz beeindruckendes Beispiel, auf eine neue Art zu kommunizieren und dadurch echt Massen hinter sich zu bringen. Und dieses Thema Seelenstriptease, solange du im Einklang bleibst mit diesem Dach und dieser Positionierung und dem Kern, den wir gerade besprochen haben, wird es nie als Seelenstriptease wahrgenommen werden. Mhm. Also zum Beispiel, Verena, wenn du über digitale Bildung sprichst, ja, dann sprichst du ja auch offen darüber, wie ihr das in der Familie lebt und dass du Kinder hast und was es für die bedeutet. Und dadurch manifestierst du aber, dass du Expertin bei dem Thema bist. Mhm. Und du schaffst eine gute Balance, dass du die Privatsphäre deiner Kinder sicherst, dass du nicht zu persönlich wirst. Und deswegen funktioniert es. Ja? Mhm. Andere, die nur ihre Kinder ohne drüber nachzudenken, nach vorne schieben, da ist es nicht so. Mhm. Und bei Lea, das ganze Thema, als du deine Erschöpfungssyndrom geteilt hast, da bist du wieder deinem Anspruch treu geblieben, angstlos mit Tabus umzugehen und Vorreiterin zu sein und zu sagen, ich mache das, weil ich hier jemandem helfen will und weil ich wisse, es gibt Menschen, die sich an mir orientieren könnten und auch, weil ich für eine moderne Führung stehe, die sowas auffangen soll, ja? Und gleich funktioniert.
Genau, wenn es echt ist, wenn es authentisch ist, dann kann man persönliches preisgeben, wenn man das Gefühl hat, huch, was erzählt die mir denn jetzt? Und das ist völlig aus dem Kontext, dann kann es eben befremdlich wirken.
Genau so ist es.
Ja.
Um mal bei dem Thema nochmal zu bleiben, das finde ich ein ganz spannendes. Zwei Sachen will ich eigentlich angucken. Das eine ist dieser Unterschied zwischen Unternehmensmarken und Personenmarken. Warum? Mir wurde mal geraten, ich bräuchte quasi eine öffentliche Person, Lea Sophie Kramer und eine, die echt ist. Weil als ich mal in der Kommunikation härter angegangen wurde, ich gemerkt habe, was das mit mir tut und dass es einen schon sehr bewegt und so weiter. Und dann wurde mir gesagt, naja, Lea, bei dir schießt man halt direkt durch. da ist halt, du bist authentisch, das ist alles echt, du bist außen wie innen gleich. Und deswegen, wenn du als quasi Unternehmensmarke angegriffen wirst, ja, dann schießt es gleich auf meine echte Person Lea Sophie Kramer durch. Wo ich das jetzt gemerkt habe, ist mit KKR die Kommunikation, dass natürlich wir kommuniziert haben, ich bin jetzt Industry Advisor bei KKR. KKR ist ein Unternehmen, das ist erstmal, da ist das Unternehmen im Vordergrund und bei mir bin ich es. Mhm. Und warum macht Lea das und so weiter? Also, das heißt, wie ist denn so dein Rat? Gibt es einen Unterschied, wie sensibel man mit Kommunikation umgehen muss, ob man eine Unternehmensmarke vor sich hat oder eine Personenmarke? Oder ist das eigentlich dann doch ähnlich?
Mhm. Also für mich entsteht gute Kommunikation immer aus einer klaren Haltung. Und wenn einem klar ist, ich bin zwar eine einzelne Person, aber ich trete schon auf wie ein Unternehmen in gewisser Form, dann ist es wichtig, dass du an die Art und Weise, wie du kommunizierst, genauso professionell herangehst, wie ein Unternehmen das tut. Und das hat eben genau mit dieser Kernentwicklung, mit dieser Narrativentwicklung zu tun. Und daraus entsteht auch das Verständnis, dass man nicht alles preisgeben muss, um den Sinn und Zweck dieses Unterfangens zu verfolgen. Ja, also zum Beispiel auch, sagen wir mal, ein Unternehmen, was köstlichen Kuchen herstellt, sagt vielleicht auch nicht seine allergeheimsten Zutaten. Mhm. Und das ändert nichts daran, dass das Messaging und die Produktplatzierung klar ist. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und gleichzeitig ist die Personenkommunikation so relevant mittlerweile, nicht mehr wegzudenken. Mhm. Für mich ist es wirklich der Anker, der in diesem differenzierungsarmen Umfeld und in dieser digitalen Informationsflut, in der wir alle stecken, so Aha-Momente schafft und Geschichten, an denen wir hängen bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass Personen, egal ob sie aus dem Unternehmen heraus kommunizieren oder eben alleine, auch einen sehr professionellen Maßstab an Kommunikation anlegen, damit sie authentisch und klar ist.
Und du hast vorhin gesagt, es ist für dich auch ein Zeichen von moderner Führung, dass man sich zeigt in der Kommunikation, dass man also nicht nur Fakten präsentiert, sondern auch so hinter die Fassade blicken lässt, aus wer spricht hier überhaupt zu mir. Und ich habe ja auch in meinem Buch viel über Human Leadership geschrieben und auch natürlich in jedem Beirat, in jedem Aufsichtsrat, in jedem Meeting, in dem ich sitze, denke ich so, dieses Thema mit Kommunikation in die Führung zu gehen, die Menschen emotional, inhaltlich mitzunehmen, auch dass diese Klarheit zu schaffen im Raum, worum geht's hier überhaupt und worum geht's nicht. Das ist ja noch nicht so richtig unsere Kernkompetenz in Deutschland. Also wenn man da Richtung Amerika, andere Kulturräume guckt, dann kommen die ganz häufig über Storytelling und wir finden das eigentlich immer noch so ein bisschen befremdlich. So, weil wir es eben dann mit Seelenstriptease verwechseln, nach dem Motto, oh Gott, jetzt hat die mir erzählt, sie hat heute Morgen mit ihrem Mann irgendwie so, das wollte ich doch jetzt gar nicht wissen. Doch, das will ich wissen. Also jetzt nicht in jedem Detail, aber wenn die jetzt gerade schlecht drauf ist, dann muss das ja hoffentlich irgendeinen Grund haben, der nichts mit mir zu tun hat. So, und wenn jetzt eben viele hier zuhören und sagen, okay, Kommunikation ist wichtig, aber ich bin halt nicht so der oder die, die sich vorne hinstellt, die vorne weggeht, die auf LinkedIn jetzt die großen Beiträge raushaut. Wie kann trotzdem Kommunikation auf jeden Einzelnen einzahlen? Wie mache ich die ersten Schritte, wenn ich sage, ich habe dieses Thema bisher eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm?
Also grundsätzlich glaube ich, dass man aufpassen muss, dass man diesen Trend, dass Sichtbarkeit die Währung der Stunde ist, nicht total erliegt. Auch da ist wieder so entscheidend zu überlegen, warum glaube ich, dass das für mich relevant ist, ja? Also und vielleicht bin ich einfach ein ehrgeiziger Mensch und es geht mir darum, den Algorithmus zu verdanken. Okay, aber das ist nicht unbedingt ein Kommunikationsziel, ja? Und Social Media ist essentiell für externe Kommunikation und vielleicht auch für interne, für Employer Branding, für so viele Dinge ist es genau richtig, in diese direkte Kommunikation einzusteigen, aber eben auch erst, nachdem man die Frage warum beantwortet hat. Ich glaube, dass jeder Einzelne damit anfangen kann, sich mal wirklich zu überlegen, was sind drei inhaltliche Buckets, die mich ausmachen, so wie wir bei euch gerade mit Expertin und Vorreiterin gesprochen haben. Und was ist mein Elevator-Pitch? Und dann baust du.
Beschreib nochmal einmal, was ein Elevator Pitch ist. Du hast vorhin gesagt, irgendwie Verena ist.
Vollende den Satz. Genau. Dann würden wir sagen, dein Elevator Pitch, Verena Pauser ist Expertin für digitale Bildung und Gründerin des FC Victoria Berlin und so weiter. Und so ist der Satz vollendet, ja? Oder bei Lea würden wir sagen, sie setzt sich ein für ihre Herzensthemen Unternehmertum, moderne Führung und Tech-Innovation. Und da sind schon drei Themen drin, die klar sind. Ja? Und wenn du früh anfängst, dir diese Leitplanken zu definieren, dann wird es ein super Fundament sein, auf dem du wächst.
Und jetzt habt ihr den Schwenk gemacht zu Social Media und zu Personen. Und warum funktioniert Social Media so gut? Weil Menschen folgen und nicht Unternehmen. Ja. Und trotzdem verschwimmt es ja immer mehr. Und wir haben jetzt bei Pamela Reif ja gesehen, dass sie jetzt das erste Mal ihren Shitstorm hatte, was ja wirklich phänomenal ist für die Reichweite, die sie hat. Da hast du ja gemerkt, sie als Person hatte eine persönliche TikTok-Story und gleichzeitig hat diese natürlich Auswirkungen auf sie als gesamtes Unternehmen, was heißt Insta-Reichweite, Influencer-Kooperationen, ihre Fitness-Apps, ihre Bücher, ihre und so weiter und so fort. Da würde man ja schon sagen, okay, ein viraler Shitstorm ist erstmal eine Krise. Mhm. Was ich von dir damals total gelernt habe, ist das erstmal überhaupt zu erkennen, und zu merken, das ist gerade keine normale Situation. Ich bin jetzt in einer Krisenkommunikation. Was sind denn eigentlich bei solchen, sag ich mal, dann schon für die Einzelperson dramatischen Vorfällen, weil sie einen ja mitnehmen. Und es sind ja meist Menschen, die meinen es gut, ja, die wollen was Gutes in die Welt bringen und so weiter. Und jeder macht Fehler. Also so mal größer, mal schwerer. Ich will jetzt gar nicht den Fall an sich diskutieren. Aber es zeigt so sehr diese Vermischung zwischen Person, Unternehmen und gleichzeitig, okay, und was mache ich jetzt eigentlich kommunikativ damit? Was sind so deine drei Punkte oder sozusagen To-Dos, die man hat, wenn man in einer Krise ist?
Ja, das ist ein Lieblingsthema von mir, weil ich glaube, es ist ganz entscheidend, sich früh mit der Möglichkeit einer Krise auseinanderzusetzen, weil früher oder später wird sie kommen. Und du musst sie nicht Krise nennen, du kannst sie Stressmoment nennen, aber es ist ein hektischer Moment, in dem Kommunikation essentiell ist.
Und du sagst, sie wird kommen, weil einfach je mehr du kommunizierst, desto mehr Fläche bietest du.
Genau, dafür. Die Inhalte werden komplexer und auch, weißt du, die Momente von Empörung finden ja nicht mehr statt, weil die FAZ zwei Monate über dich recherchiert hat, sondern weil jemand auf Social Media zum Beispiel eine Managemententscheidung kritisiert und dann geht das ganz groß. Ja? Mhm. Also bevor wir zu den drei Ratschlägen kommen, ein wichtiger Punkt für mich ist, dass du die ruhigen Zeiten nutzen musst, um für den Ernstfall vorzubauen. Das heißt, wenn es ruhig und gute Fahrwasser sind, sollte man versuchen, ein Vertrauenskonto aufzubauen. Und zwar als Unternehmen, zum Beispiel mit Mitarbeitern, mit Investoren, mit Journalisten, mit den Kunden. Was meine ich damit? Wenn du ganz transparent wöchentlich mit deinen Mitarbeitern kommunizierst, dann werden die, wenn zum Beispiel eine negative Berichterstattung kommt, sich darauf verlassen, da ist aber jemand, der ist transparent da und ich gebe dem den Benefit of the doubt und höre es mal dazu, bevor ich hier drauf schwinge. Oder auch Journalisten. Wenn du in guten Zeiten in ein Mediennetzwerk investierst und gute Verbindungen hast, dann wird der Journalist dich im Zweifel nochmal anrufen, bevor er die Geschichte lanciert. Also deswegen, dieser Vorbau ist ganz essentiell. Und dann, wenn die Krise kommt, dann gilt als allererstes, dass der Faktor Zeit entscheidend ist. In ruhigen Zeiten darfst und sollst du entscheiden, wann du was kommunizierst. In der Krise musst du ganz schnell vor der Welle sein, auch wenn du noch nicht alle Informationen hast. Das bedeutet zum Beispiel für einen CEO, dass er in der Lage ist, eine Pressekonferenz zu halten und zu sagen, wir haben noch nicht alle Fakten, aber ich bin hier und ich stehe dafür, dass wir transparent damit umgehen werden. Das ist auch mein zweiter Punkt. In der Krise spricht die Chefin oder der Chef. Da kann kein anderer vor. Da muss der, in dem Vertrauen und Verantwortung gebündelt ist, sich vorne ranstellen. Und auch über diesen Chef oder die Chefin muss man über Bilder und Emotionen nachdenken. Also wie tritt der auf? Was hat der an? Kommt der im Schlafanzug oder im Anzug? Was ist da für eine Präsenz drin? Und der letzte wichtige Punkt ist, und vielleicht habt ihr dazu auch eine Assoziation, ist, dämm die Krise da ein, wo sie ist. Also ich habe mal ein Unternehmen beraten, da hat sich eine Reihe von Frauen in dem Führungsteam strukturell benachteiligt gefühlt. Und es war ganz wichtig, dass es auch in dem größeren Vorstandskreis als Krise behandelt wird oder als Stressmoment behandelt wird und adressiert wird. Dafür war nicht notwendig, Investoren zu informieren, das auf der Hauptversammlung zu erzählen oder eine Pressemitteilung rauszugeben. Also da an der Krise arbeiten, wo sie stattfindet. Mhm. Weil für dich fühlt sie sich riesig und ganzheitlich an. Aber von außen wird sie nicht unbedingt so wahrgenommen. Deswegen erstmal Feuer löschen, da wo es brennt.
Genau. Und deswegen habe ich diesen Satz noch nie verstanden. Any PR is good PR, weil ja Menschen sagen, ist doch egal, womit du in der Zeitung stehst oder so. Hauptsache, du stehst in der Zeitung. Und da denke ich immer so, also das können nur Menschen sein, die noch nie mit etwas in der Zeitung standen oder auf Social Media, was sie nicht gerne über sich lesen wollten, weil wie Lea eben gesagt hat, das macht ja was mit dir. Und da gehst du ja so richtig in die Knie. Und da kann ich also überhaupt nichts Gutes erkennen in dem Moment, außer dass man professionell darauf reagiert. Also was ist mit diesem Satz? Können wir den mal in die Tonne treten oder gilt der doch trotzdem?
Also ich glaube, wie bei allem in Kommunikation muss man da ein bisschen differenzieren. Wenn du vorhast, ins Dschungelcamp einzuziehen oder ins Big Brother Haus, dann ist das auf alle Fälle die Strategie der Stunde.
Dann stimmt der Satz für dich.
Viel hilft viel.
Raushauen, was nötig ist. Aber für den Rest der Welt gilt, Kommunikation ist kein Selbstzweck. Du musst drüber nachdenken, warum. Und noch um vielleicht noch ein Beispiel mitzugeben, über das ich viel nachgedacht habe, wo dieser Satz echt schiefgegangen ist, ist Boris Becker. Müsst euch mal überlegen, da waren alle Zutaten für eine Heldenstory da. Also ein deutsches Idol, ein Ausnahmesportler steht für Leistung, Ehrgeiz, Disziplin. Und auf einmal rutscht da Boulevard rein. Und auf einmal wird... Also ich kann das gar nicht beurteilen, aber um es euch jetzt mal plakativ uns allen dieses Beispiel vor Augen zu führen, werden Details geteilt, die nicht mehr zurückzunehmen sind. Und dann tritt dieser Satz ein, der ist schon so durchgekaut ist, aber so wahr, das Zitat von Warren Buffett, 20 Jahre brauchst du, um einen Ruf aufzubauen und 5 Minuten, um ihn zu zerstören. Und das zeigt sich in der Geschichte und da muss man sehr aufpassen.
Und wenn man jetzt also sagt, Mensch, ich höre euch zu und ich habe es verstanden, ihr habt recht, ich brauche mein Dach, ich brauche meinen Kern, ich will meine Klarheit, ich will meine Positionierung. Und
mein
zwar
Warum.
Ja. Mein Warum und oder auch mein Wofür, das finde ich auch immer schön, weil dieses Wofür hat noch so eine Bewegung in sich. Ja, ist nicht so statisch, finde ich. Wofür tust du das denn eigentlich? Das hilft mir immer. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe es verstanden, ich bin entweder Unternehmerin oder bin angestellt oder egal in welchem Kontext, ich will gerne mir klar sein darüber, wofür ich eigentlich brenne und das auch gut rüberbringen. Was sind denn die ersten Schritte? Was sind meine Go-Tos jetzt? Was sind meine Learnings? Was würde ich jetzt machen, wenn ich gesagt habe, yo, I get it?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt bei Kommunikation keine Blaupause. Du kannst dich umschauen und du kannst dich inspirieren lassen, aber du darfst nicht imitieren. Du musst durch diesen Prozess durchgehen und sagen, wenn ich mich von außen betrachte, wie komme ich jetzt mal in die Formulierung von 3 Überbegriffen und Themen, die mich auszeichnen oder die mich auszeichnen sollen, auf die ich hinstrebe. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Ist wirklich mein Ansatz, no bullshit. Also beim Kern bleiben. Einfach mal, wie wir vorhin gesagt haben, bei der Meldung von der Nachrichtenagentur, kurz, knapp, 50% weniger tut dem Inhalt keinen Abbruch und bringt dich zu der Essenz, die dich im Endeffekt von anderen abgrenzt. Und der letzte Punkt bei Kommunikation ist wirklich, vor allen Dingen, wenn man in den Startlöchern steht, such den Blick von außen, weil wir sind bei Kommunikation alle schnell betriebsblind. Wenn du eine Idee hast, dann erprob dieses Narrativ, erprob das Messaging mit jemand, der dir vertraut ist, und test es. Also auf jeden Fall in deinem nächsten Umfeld sicherer als schon auf einem großen Social Media Kanal oder im Unternehmen. Und mal mit diesen 3 Schritten anzufangen, da kann man schon ganz weit bringen.
Total. Und was ich dann, wenn ich so drüber nachdenke, wer bleibt mir im Kopf oder wie du vorhin gesagt hast, was ist so, wo ist der Klebstoff besonders fest? Dann immer dann, wenn Mensch und Message, also Mensch und das, was er oder sie sagt, passt. Ja, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich folge der jetzt schon lange oder ich höre der schon eine Weile zu und deswegen kann sie sich mal widersprechen, wie wir das ja hier im Podcast auch gerne machen, aus heute sind wir ganz introvertiert und sagen alles ab, morgen springen wir wieder überall hin. Heute sagen wir Politik first, dann gucken wir irgendeine dänische Serie und sagen, huch, ich hab doch Schiss. Also deswegen kann man ja trotzdem ein paar Irrungen, Wirrungen haben, aber man hat einfach das Gefühl, ich kenne die und ich glaube ihr, weil die ist einfach so. So, und das haben wir eben schon gesagt. Was sind so noch jenseits von Jacinda Ardern, so wo man sagen kann, guckt euch die mal an. Ja, also guckt euch die mal in der Politik, in der Wirtschaft, auf LinkedIn, sonst wo an. Die sind gute Beispiele für eine gelungene Kommunikation und ein Match zwischen Mensch und Message.
Ja. Also da kann ich eine Reihe von Leuten nennen. Ich mache mal ein paar und ihr sagt Stopp. Ich finde zum Beispiel, wer unter so Frauen in der Öffentlichkeit ein cooles Profil hat, eine klare Profilschärfe, ist Barbara Schöneberger. Mhm. Klar ist sie eine Moderatorin und entertaining ist aber auch einfach ihre Kernaufgabe. Aber ich mag, dass sie sich gar nicht dazu hinreißen lässt, sich zu politischen Themen zu äußern oder irgendwo überzuschwappen, sondern die steht für eine ganz klare, für einen ganz klaren Ansatz.
Ja, die ist der Knaller. Ja.
Oder? In eurem näheren Umfeld fallen mir ein paar Frauen ein, aber eine zum Beispiel ist Franzi Kühne. Mhm. Die steht ganz klar für ein Werteset, für ein Profil, unter dem verschiedene Aktivitäten von Unternehmertum bis Vorständen zu subsumieren sind, aber sie nimmt sich nichts
immer
an der Schärfe. Ja,
ja. Ja, genau.
Und ich sag euch noch mal ein, es schlägt jetzt total aus, aber es ist wirklich jemand, den ich als Kommunikator und Storyteller ganz gut finde. Und das ist der ehemalige Parteivorsitzende der Linken, der jetzt nicht unbedingt meine Story erzählt, aber Gregor Gysi. Ja. So klare Sprache auf den Punkt, dass du wie aufgefordert bist, zum Ende zuzuhören und dir einen Gedanken dazu zu machen. Mhm. Nie überheblich und nicht dogmatisch und darin sehr authentisch. Und das zeigt mir eben auch, man muss nicht nur den folgen, die Geschichte erzählen, die man selber hören will, sondern wenn die Geschichte gut übertragen ist, dann spielt es keine Rolle.
Darf man trotzdem von ihnen lernen.
Ja, exakt. Sehr schön.
Ja.
Sehr schön.
Also Antonia, das war richtig toll. Ich finde, das war so ein Rundumriss durch die ganze kommunikative Landschaft. Und ich finde auch deine Beispiele, was die nochmal so klar machen, ist, das sind alles Personen, die sich trauen, ihre Persönlichkeit mitzubringen.
Ja.
Und das macht es ja aus, weil das Können und die Inhalte und das Expertentum, das haben vielleicht auch andere. Aber diesen Drive und die Energie und die Passion und diese Beseeltheit mit den eigenen Themen, das hast du nur selber, weil es dich wirklich so erreicht. Und dann schaffst du es auch, diesen Klebstoff so, wirklich so zum Kleben zu bringen, dass du da Massen hoffentlich mit begeistern und mitziehen kannst. Und ich finde, du hast uns hier ganz doll begeistert, Kommunikation richtig ernst zu nehmen und nicht ernst im Sinne von schwer, sondern einfach so da mehr Expertin sein zu wollen und werden zu wollen. Und deswegen herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist. War ganz, ganz interessant und schön.
Danke euch.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen. Und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit, herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken.
um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR und Sage wird geschrieben S-A-G-E, also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Meine Gründerfrage. Ja, diese Kategorie haben wir diese Woche eingeführt. Das ist eine limitierte Kategorie, also wie so eine Limited Edition. Müsst ihr euch das vorstellen. Gibt es die Kategorie Meine Gründerfrage. Und da könnt ihr uns einfach an themen@fastandcurious.berlin Sprachnachrichten schicken oder konkrete Texte schicken. Am besten kurz und knapp und to the point. Was euer Fall ist und was eure Frage dazu ist. Und diese Woche hat uns folgende Frage erreicht. Also, uns hat jemand geschrieben, was mich interessieren würde. Ich bin klassisch seit einigen Jahren in der Unternehmensberatung und habe 1 bis 2 Ideen, an die ich glaube und in ihnen Gründungspotenzial sehe. Leider habe ich aber keine Ahnung, was die ersten Schritte sind. Ohne viel Eigenkapital, ohne großes Netzwerk und ohne Connect in die Gründerszene. So, und das wollen wir jetzt einmal beantworten. Also erstmal würde ich sagen zu der Frage, wenn man jetzt hört, okay, ich habe 1 bis 2 Ideen, an die ich glaube, die, glaube ich, auch Potenzial haben, dann klingt es ja erstmal so, als wäre das jetzt noch nicht die eine Knaller-Idee. Also so, ja, ich habe da ein paar Ideen, würde ich sagen, haben 100% der Menschen. Mhm. Also haben alle von uns haben laufend Ideen. Und ich würde nicht sagen, dass es gleich heißt, spring jetzt und glaub daran und es hat Potenzial und los geht's, geh aus der Unternehmensberatung raus und mach dich selbstständig. Das heißt, ich würde schon mal gucken, habe ich denn eine, die mich wirklich so bewegt, dass sie mich nicht mehr loslässt? Und dann finde ich, ist schon die erste Frage, ist die Idee groß genug? Das wäre für mich die erste Frage. Also Ideen haben wir laufend. Ich glaube, auf die Ideen kommt es nicht an, sondern 95% oder 98% oder 99% ist die Umsetzung und man muss es durchhalten können und man muss richtig dafür brennen. Und ich finde, um das zu tun, muss die Idee erstmal wirklich Potenzial haben. Und das heißt, was würde ich mir da angucken? Haben wir auch alles schon mal in anderen Kontexten gesagt. Erstmal ist es wichtig für die Welt, was ich da machen will. Zahlt sie auf zum Beispiel die 17 UN-Ziele ein, kann man sich bei 17ziele.de angucken. Also ist das was, was die Welt gerade braucht? Zahlen die Zukunftstrends dazu ein? Auch die, da gibt es eine super Mindmap, so eine Megamap beim zukunftsinstitut.de, kann man sich angucken, sozusagen, womit beschäftigt sich unsere Gesellschaft eigentlich und was wird wichtiger und was wird weniger wichtig? Und da würde ich auch schauen, dass ich irgendein Thema besetze, was zukünftig wichtig ist, weil du dann einfach in einem Fahrwasser bist, was mal generell wächst und Marktwachstum mit sich bringt. Dann würde ich wirklich mir anschauen, wie groß ist der Markt und wer sind die derzeitigen Platzhirsche und wie schwer wird es für mich werden, da einen gewissen Anteil dieses Marktes für mich zu kapern.
Genau, und deswegen, um das rauszufinden, ist die Anfangsrecherche so wichtig. Also selbst wenn du noch die 1, 2 Ideen hast und noch nicht auf eine runter bist, ich habe früher mir immer Ordner, also physische Ordner ins Regal gestellt, auf dem Buchrücken da geschrieben, welche Idee ist es und dann einfach mal losgesammelt. Macht man natürlich heute alles digital, aber da dann einfach mal erstmal alles ablegen, was man rund um seine Idee findet. Also ich wollte zum Beispiel mit 23 eine Online-Apotheke gründen und habe dann einfach jeden Zeitungsschnipsel über Doc Morris gesammelt, damals ein Pendant in den Niederlanden, was ja dann irgendwann auch zu uns rübergeschwappt ist. Mhm. Habe mit den Playern im Markt gesprochen, habe da einfach Cold Call bei Pharmakonzernen angerufen und mich durchstellen lassen und gefragt, ob sie Doc Morris liefern würden und so. Also erstmal so richtig Butter bei die Fische, weil dann merkst du auch ziemlich schnell, brennst du wirklich für die Idee oder denkst du, oh nein, ich muss heute schon wieder 3 Pharmakonzerne anrufen?
Und ich finde, da ist es auch so wichtig, red mit Freunden, Netzwerk, allen möglichen. Aber denk nicht, dass du irgendwie das nächste Facebook erfunden hast und keiner darf es wissen, sondern hol dir wirklich Feedback. Und da finde ich es ganz schwierig, muss ich sagen, weil die Menschen um dich rum mögen dich total. Und das heißt, jede Person wird erstmal sagen, ach, das ist doch eine super Idee. Ach, das, ja, ist doch, das ist doch toll. Und ich finde, da muss man echt bei dieser Anfangsrecherche, lieber findest du früh raus, dass es das nicht ist.
Ja.
Also ich bin um jede Idee dankbar, die es nicht ist, weil die hat mich dann davor bewahrt, irgendwie Energie zu verschwenden.
Wie bei der Bank. Ich danke jeden Tag dem Himmel, dass wir diese Bank nicht gegründet haben. Ja?
Also jetzt Credit Suisse auch noch untergegangen und so. Wir wären genau in diesem Jahr. Also lieber Gott, danke dafür.
Wir hätten so Schiffsbruch erlitten. Oh mein Gott. Und es wäre so teuer gewesen. Und wir hätten so viel Investorengeld verbrannt. Also,
und wir hätten so viel Energie verbrannt.
Ja. Oh. Nein, also deswegen Zeit in die Anfangsrecherche. Ja. Wie Lea sagt, viel drüber reden, schnell an den Punkt kommen. Heißt ja immer so schön, fail fast, ist es die Idee oder ist es nicht?
Und sorry, noch ein Punkt dazu. Und frag die Leute auch nicht, würdest du investieren, sondern wirst du investieren. Nicht würdest du es kaufen, sondern wirst du es kaufen. Wenn du mich fragst, würdest du diese teure neue vegane Laptop-Tasche kaufen, werde ich sagen, ja klar würde ich. Toll, toll, dass du das machst. Mach das auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, wirst du sie kaufen, wirst du dafür 300 Euro investieren, sage ich dir, nein. Weil ich brauche keine neue vegane Laptop-Tasche.
So, und deswegen, wenn klar ist irgendwann, ihr habt die Idee, für die ihr so brennt und das ist jetzt auch schon ein paar Wochen und Monate durchgehalten worden sozusagen, dann baut ein Pitch-Deck. Denn das zwingt euch in Struktur, in Klarheit, in Storytelling, wie wir eben gelernt haben, in was ist hier meine große Linie. So, und da gibt es, haben wir auch schon alle mal verlinkt, unicorn.pitch, pitch.io oder wenn ihr Apps oder mobile Lösungen macht, proto.io, können wir auch alle nochmal hier verlinken. Das heißt, tut richtig Zeit rein, eine Präsentation zu erarbeiten, die eure Idee insofern zum Leben erweckt, dass sie einfach auch schon größer wirkt, als sie ist, weil ihr eben diese Marktstudien, alles, was ihr recherchiert habt, da reinnehmt und das Ganze aber so kurz und knackig macht, dass man Lust hat, sich das anzugucken und sofort ein Gefühl dafür kriegt, was wollt ihr da eigentlich bauen.
Und was ihr da auch braucht, und ich finde, all diese Themen sind so wichtig, um die Idee zu validieren und wirklich zu überlegen, lohnt es sich, meinen Job hier zu schmeißen und zu springen? Und zu dem Pitch-Deck oder in dem Pitch-Deck habt ihr auf jeden Fall eine kleine Form des Cases. Und diesen Business-Case rechnet ihr einfach in Excel. Und da müsst ihr euch einmal überlegen, wie funktioniert eigentlich mein Geschäftsmodell? Womit verdiene ich Geld? Welche Umsätze kommen von wem? Wie oft brauche ich diese Umsätze eigentlich? Welche Kosten habe ich am Anfang? Welche Mitarbeiter? Welche bei uns jetzt bei Tenmore zum Beispiel Produktionskosten? Wir zahlen die Coaches, wir zahlen die Aufnahmen, wir zahlen die Tech-Plattform, die wir da nutzen und so weiter. Das kann man alles ergoogeln oder man ruft die Tech-Plattform an und sagt, welche Commissions nehmt ihr denn? Oder man fragt ChatGPT oder man weiß, wie viel die Coaches dann kosten oder man macht erstmal eine grobe Daumenrechnung. Aber du kommst schon sehr, sehr, sehr weit und da baust du einfach einen echt leichten Case und ehrlicherweise auch das, du kannst es alles ergoogeln. Google Business Modell Template in Excel. Und ja, die sind nicht perfekt, aber die sind schon mal bei 70% oder 80% und dann baust du sie halt so, wie du es genau brauchst. Also hab da bloß nicht zu viel Angst vor diesen Wörtern oder vor der Mathematik, ja, das macht Excel heutzutage. Du brauchst halt eine gewisse Logik und das ist das, was du ja auch eben gesagt hast. Es braucht eine wirkliche Logik für euer Modell, nicht nur in der Kommunikation im Pitch-Deck, sondern auch in den Zahlen, in dem Modell, in dem, warum ihr das in die Welt tragen wollt. Und wenn es dann darum geht, okay, brauche ich dafür Finanzierung? Das war ja eben auch die Frage, so hey, wenn ich kein eigenes Geld habe. Es ist so, dass ihr entweder das aus eurem eigenen Geld aufbaut, wie bei Tenmore zum Beispiel, und dann muss ich rechnen, wie viel muss ich da investieren und dann investiere ich das selber und dann steht ihr voll im Risiko oder ihr fragt Freunde, Familie, die wollen aber auch irgendwie einen Case sehen oder ihr braucht das Geld irgendwo anders her und das sind dann Venture Capital Unternehmen. Und da habe ich zum Beispiel früher immer, kann man auch googeln, dieses NOAH, N-O-A-H, NOAH Conference Investor Book. Wenn man das googelt, dann findet man noch eins von 2019 oder so. Und ich fand das deswegen immer super damals, weil da sind jetzt auf dem Stand 2019, gibt auch noch bessere, die Investoren drauf. Und du siehst, in welche Industrien und Bereiche die investieren. Und du hast gleich einen Ansprechpartner da. Und da würde ich dann so vorgehen, dass ich mir anschaue, welche Investoren passen eigentlich am besten zu uns. Und dann geht ihr erstmal zu den schlechteren davon, also zu denen, die nicht perfekt passen, sodass ihr üben könnt, euren Pitch vorzustellen. Aber in der Tat ist, finde ich, diese Vorarbeit und dieses, wie überzeuge ich Menschen da rein zu investieren oder mich selber oder meine Freunde und Familie und diese quasi eigene Due Diligence am Anfang mit die wichtigste Entscheidung,
die ist mega wichtig.
Energie verbrennst.
Naja, und weil du genau an den Punkt kommen musst, wie wie weit komme ich mit meinem eigenen Geld, das sogenannte Bootstrapping, also ich nehme kein Geld von anderen, kann ich mir dann einen Monat leisten, kann ich mir die Lizenz für die Tech-Plattform schon leisten oder kann ich schon einen Prototyp von meinem Geld bauen oder brauche ich dafür schon externes Geld? So, und wenn man jetzt nicht gleich zum Venture Capitalist stiefelt, weil das natürlich auch eher eine etwas spätere Phase ist, dann kannst du eben entweder, wie Lea gerade gesagt hat, eine Family and Friends Runde machen, also Menschen, die du kennst, dass die dir das erste Geld geben, oder du bewirbst dich für das Exist Gründerstipendium, oder du nimmst an Businessplan-Wettbewerben teil, oder du gehst zu Inkubatoren wie Grace Accelerator und Co., die dir einfach Schreibtisch, Zugang zu Experten, Pitch-Möglichkeiten und so weiter verschaffen, weil du sagst, ich bin noch gar nicht so weit, jetzt in so ein Noah-Investor-Book zu gucken, ich muss erstmal laufen lernen, dann sind das so die niedrigschwelligen Angebote. So, und dann hast du eigentlich nur noch am Ende das Thema, jetzt bist du entweder im Incubator oder hast das erste Geld selber investiert und jetzt musst du halt dein Produkt mal einmal so ein bisschen zum Leben erwecken und nicht nur auf einer PowerPoint-Präsentation darstellen. Und das ist dann der MVP, also das Minimum Viable Product.
Genau, und wie das alles funktioniert, da sprechen wir ganz sicher in den nächsten Folgen drüber, weil sicherlich dazu Fragen von euch kommen. Aber soweit jetzt erstmal so der erste oder die ersten Schritte, die essentiell sind, bevor ihr wirklich anfangt. Und wir freuen uns auf eure weiteren Fragen und machen weiter in der nächsten Woche mit der Kategorie.
Ja, das war sie wieder, unsere schöne Folge. Und was ich mich so frage, Lea, ist, diese Gründerkategorie, Gründerfrage ist ja neu und ich finde die super, weil die so richtig ans Eingemachte geht, aus wie geht's denn jetzt wirklich, ja, und nicht jetzt erst bei FC Victoria und Ten More Inn, nachdem wir schon seit 20 Jahren da rumgründen, sondern wenn wir uns nochmal so an den Anfang zurückbeamen. Und ich glaube, was mir da total helfen würde, ist, wenn ihr da draußen uns einfach für diese Kategorie echt ein bisschen Feedback schickt aus, wie detailliert sollen wir da reingehen? Weil wir hätten jetzt ja auch 10 Minuten einfach nur über, wie findet man die richtige Idee, reden können. Mhm. Und da würde ich gerne mehr verstehen, was bringt euch wirklich am meisten? Mhm. Weil darum soll es ja hier gehen. Wir wollen euch nicht nur inspirieren, sondern zum Machen anleiten.
Und auch langweilt es alle anderen, die nicht gründen wollen. Meiner Meinung nach ist es ja eine Mindset-Frage. Also sozusagen, du kannst auch unternehmerisch in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Und ich glaube, diese unternehmerische Haltung ist eh immer schöner im Leben. Dafür stehe ich einfach total. Mhm. Aber das würde mich trotzdem auch mal interessieren, ob ihr, wenn ihr jetzt im Angestelltenverhältnis sagt, boah, ey, ganz ehrlich, kann ich gar nicht viel mit anfangen. Da sind wir sehr gespannt drauf.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
Von Jorge Bouquet. Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen. Erwachsenen, damit sie aufwachen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.